Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 61. Mein Name ist René und außerdem mit dabei die Dame mit dem lila Minirock, die Alex.
Servus.
Und heute mal wieder als Auswärtskorrespondent mit dabei, der Christian.
Hallo.
Christian, du warst gestern in Aue und hast dir dieses erstklassige Spitzenspiel angeschaut.
Ja, richtig, genau. Wie soll ich sagen, ich habe schon im Vorfeld ein bisschen geguckt, was so der Gegner schreibt, und die waren ja ein bisschen aufgeregt, dass auch in der Vorberichterstattung hauptsächlich die bösen Frankfurter Fans, zumindest in der regionalen Vorberichterstattung, im Mittelpunkt standen und weniger das Spitzenspiel gegen die Eintracht. Deshalb dann auch irgendwie, das war so die Hauptbegründung, warum dann bloß 8600 Leute kamen, dass alle Angst hatten, dass die Frankfurter kommen.
Das heißt, sonst kommen da angeblich mehr.
Ja, sonst ist da wahrscheinlich immer die Hütte voll am Montagabend.
Mit 12.000.
Bei 15.000, glaube ich. Und dann ist da natürlich auch bei gefühlten minus 5 Grad. Aber gegen die Eintracht mit den bösen Fans wurden es dann bloß 8.600. Irgendwie war aber alles gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Also muss sagen, selten so ein entspanntes und auf eine Art auch herzliches Fußballspiel miterlebt, weil also die Auer-Fans, die tun nur gar keinem was zu leide oder niemandem, so. Ganz liebe Leute alle. Und ja, das Stadion in Aue, das Erzgebirgsstadion, ist auch ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Also da gibt's keine Blocktrennung, da gibt's einen Gästeblock, der zwar relativ wie überall schon irgendwie abgetrennt ist, aber alles andere kann man da schön mal einmal rumlaufen, wenn man möchte.
Okay.
Und wenig Polizeiaufgebot, wenig Ordner, alle ganz lieb. Stadionwurst 2 Euro, bis 0,3 Bier auch. Noch einige andere lokale Spezialitäten, die man da mal genießen kann. Ja, ein Toilettentrakt, der eigentlich schon ins Museum gehört, war auch sehr angenehm. Also ja, wie soll ich sagen, mehr Osten geht nicht als in Aue.
Also zweite Liga rundherum praktisch.
Genau, aber
ja,
das war
also eigentlich... Hört sich eher schon so ein bisschen nach Regionalliga an. Also selbst wenn ich mal hier ins benachbarte Darmstadt oder so fahre, sind sie da schon einen Schritt weiter mit jeder Menge Polizeiaufgebot, Ordnern, Blocktrennung. Selbst die Wurst ist teurer.
Ja gut, die haben ja aber auch Spitzensponsoren, oder? Ihr habt doch da auch eine Loge.
So schaut's aus.
Ja, und selbst bei uns irgendwie bei 03, bei Babelsberg, wo ich ja dann auch ab und zu mal noch aus der Nähe irgendwie hingehe. Selbst da geht es schon anders ab, also auch vom Ganzen drumherum. Das gibt es im Erzgebirge alles noch nicht. Und ja, da gibt es im Stadion halt auch noch eine Laufbahn, das heißt, man sitzt relativ weit weg vom ganzen Geschehen. Und auch noch die guten alten Gitter zum Spielfeld sozusagen hin. Also da ist auch die Sicht noch etwas eingeschränkt. Also ist alles noch wie vor 20, 30 Jahren. Aber deswegen nicht weniger, wie soll ich sagen, nicht weniger gemütlich und auch nicht weniger, ja, mal was Besonderes eben irgendwie. Wenn man jetzt irgendwie die ganzen großen Arenen sieht und so, da ist das schon mal eine willkommene Abwechslung gewesen, fand ich jedenfalls.
Okay. Also ich find's eigentlich auch ganz gut, wobei ich mich nach wie vor nicht dran gewöhnen kann, dass ich mit der Eintracht jetzt unterwegs in der zweiten Liga bin, in Stadien sitze, wie in Fürth zum Beispiel, wo die Tribüne ja, aus Holz zusammengezimmerte Bretterverschläge eigentlich waren. Aber ansonsten, so zum Fußball gucken, bin ich schon ganz gern mal wieder in ein bisschen kleineren Stadien, um einfach mal so aus diesem Event-Fußball-Arenen-Ding ein bisschen rauszukommen und mal wieder bei einem schönen Bier in einem ordentlichen Fußballstadion nochmal so Fußball, wie es ja mehr Fußball nicht sein kann, zu gucken.
Genau.
Gewöhn dich nicht zu sehr dran, das will im nächsten Jahr keiner mehr.
Aber so war es eigentlich auch. Also so wie es die Alex gerade beschrieben hat, es hatte schon noch was sehr Uriges auch. Also natürlich auch das ganze Umfeld irgendwie.
Okay. Wie viele Fans waren denn eigentlich da? Weil ich hatte zumindest so die ersten 20, 25 Minuten das Gefühl, dass das die kompletten, was waren es, 8500 Fans, die da waren, zu 90% aus Eintracht-Fans bestanden, weil von den Auern habe ich mal gerade gar nichts gehört.
Nee, das war auch eigentlich das ganze Spiel über so. Also die Auer haben sich relativ zurückgehalten, beziehungsweise immer mal so punktuell bei Lebenszeichen von sich gegeben, aber da auch wieder ziehe ich auch meinen Hut vor den anderen Mitgereisten, wobei also natürlich einen weiteren Anfahrtsweg hatten. Da gab es natürlich, also wurde ordentlich Stimmung gemacht, 90 Minuten gesprungen, gesungen und die Mannschaft angefeuert. Also da hat man sich nicht hängen lassen. Gar keine Frage. Also die 1600, glaube ich, waren es, oder knapp 2000 vielleicht, ein paar, die bestimmt noch nicht im Block waren eben, haben da ordentlich Stimmung gemacht. Also was man sich hätte wieder kneifen können, war halt die Aktion mit den Pyros so. Da gab es ja auch die lange Diskussion, das hätte es in Aue auch nicht gebraucht. Also
Das
ja.
Zeug brauchst meistens eigentlich nicht und trotzdem machen sie es. Und wahrscheinlich wird es uns da dann nachher wieder 20.000 Euro oder irgendwas kosten. Wir haben es ja.
Also da hättest du am allerwenigsten, also ich bin auch dafür, dass es, also irgendwie braucht es auch nicht, aber da hast du gar nicht gepasst und da war auch irgendwie nicht, weiß ich nicht, also es gab ja keine, wie soll ich sagen, wenn ich das mit dem Spiel gegen Dresden zum Beispiel vergleiche, da gab es ja zumindest irgendwie eine Fan-Rivalität, die gibt es ja da gar nicht. Also.
Es gab vor allen Dingen überhaupt keine gegnerischen Fans, also zumindest auch das, was ich im Fernsehen gesehen habe, von denen hast du tatsächlich gar nichts gehört. Das Stadion war schwach besucht gewesen, es war überall Leere auf den Rängen. Und die Eintracht-Fans, die sind in den letzten Wochen schon die ganze Zeit richtig geil dabei, auch zum Beispiel beim Pokalspiel in Kaiserslautern über 120 Minuten richtig geilen Support gemacht. Ich bin ja gar nicht so der Gegner von Pyrotechnik. Ich meine, so Böller und diesen ganzen Kram brauche ich auch nicht. Aber ich finde, das tut der Stimmung gerade bei einem Flutlichtspiel oder so keinen Abbruch. Aber wenn ich ein Stadion habe, wo, keine Ahnung, 60% der Plätze leer sind, 8000 Leute insgesamt da sind, ein Grottenkick auf dem Platz ist, nee, da kann ich mir das Geld, was ich an Strafe für die Pyros bezahle, auch mal sparen.
Ja, natürlich.
Du hast das Thema mit dem Grottenkick hier gerade so schön angesprochen. Dann würde ich sagen, wollen wir da vielleicht doch dann auch mal weiter, dass wir mal zu dem kommen, was sich da so auf dem Platz abgespielt hat. Also ich war so grundlegend eigentlich gar nicht begeistert von dem Spiel. Habe das ja danach dann auch freundlicherweise über Twitter und Facebook dann rausgeschickt und habe dafür ja schon gleich wieder einen Rüffel gekriegt, dass ich ja dann schon wieder zu negativ bin nach dem Spiel. Von daher dürft ihr jetzt mal so eure Meinung da für die 90 Minuten rausgeben.
Ja, du bist halt der kleine Durstewitz vom Eintracht-Podcast. Alles immer schlecht reden.
Aber es war ja auch schlecht. Also.
Gebe ich dir zu 100% recht, aber hier unser Drückeberger Sebastian hat heute einen sehr coolen Blog-Eintrag im Stadtwaldgebabbel dazu geschrieben. Es gibt tausend Sachen, über die man sich aufregen könnte. Djagba zum Beispiel ist ein Desaster gewesen. Der hat mit die meisten Ballkontakte gehabt und hat ja fast jeden Ballkontakt ja irgendwie verwertet, aber nicht brauchbar. Es waren Ausfälle dabei, wie sie schon lange nicht mehr dabei waren. 80% der Spieler fanden nicht ins Spiel. Sei es ein Schwegler, ein Meier, ein Jung, ein Rode hat nicht seine Leistung abgerufen. Idrissou hat mir nicht gefallen. Hinten in der Innenverteidigung, der Schildenfeld hat mal wieder ein schlechteres Spiel gehabt. Ja, es war halt vieles schlecht, aber am Ende des Tages 3 Punkte geholt, munter putzen, weitermachen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also, wobei jetzt im Stadion zum Beispiel Schildenfeld fand ich jetzt nicht so schlecht. Also, den hat eigentlich ein relativ ordentliches Spiel gemacht. Also, zumindest auch so, der jetzt vielleicht nicht im Betracht, also in Hinsicht auf die letzten Wochen so, aber so grundsätzlich ist zumindest an der Innenverteidigung, ja, war das noch der unkritischste Punkt bei dem Spiel, fand ich persönlich so. Also positive Sachen waren, also zumindest der Spielaufbau bis zum 16 Meter sah zumindest im Stadion relativ gefährlich aus, haben auch irgendwie immer mal schön die Seiten gewechselt, also dass die spielerische Überlegenheit da war, denke ich, da gibt es nicht so viel zu diskutieren. Allerdings, okay, Erzgebirge Aue, also ja, die sind halt auch relativ limitiert in ihrem ganzen, wie soll ich sagen, in ihrem Fußballspiel grundsätzlich, aber und deswegen. Eigentlich muss man so eine Mannschaft halt viel früher irgendwie klar in Rückstand bringen. Und das ist halt, war halt überhaupt nicht. Also, dass der Druck hat einfach völlig gefehlt. Also, wirkt halt auch im Stadion so. Sehr behäbig irgendwie den Gegner deutlich, also deutlich zu weit weggestanden vom Gegner. Ja, und dann eben so dieses Gegentor zum Beispiel auch völlig aus dem Nichts und aber auch völlig schlecht verteidigt. Irgendwie, dass man den halt über links oder über die Außen halt kommen lässt und halt reinflanken lässt, das darf einfach nicht passieren. Und das war eigentlich schon im Stadion, im Spielaufbau erkennbar, dass das sehr gefährlich wird. Und das war ja auch nicht die einzige Szene. Also, Speziell
Ja,
zu
aber
Beginn
wenn
der
wir jetzt
Halbzeit.
gerade mal bei der Szene sind, immer zum einen hast du schon mal das Thema, den Menschen da so völlig frei zum Flanken kommen zu lassen. Ich meine, er konnte den Ball ja in Ruhe stoppen, konnte sich das noch 5 Minuten angucken, bis sich da im Strafraum alles aufstellt und dann hat er gefühlt den Ball erst da reingebracht. Dann war der Ball ewig in der Luft. Ja, und dann schaffst du es nicht, als Abwehrspieler zwischen den Gegner an den Ball zu kommen, sondern stehst hinter dem Gegenspieler.
Ja,
Also
also
grundlegend halt vom Spielaufbau völlig verkackt.
ja, und da wirken sie aber auf mich auch schon, als wären sie quasi schon mit dem Fuß in der Kabine so. Also das war dann schon, das setzte sich ja auch sozusagen in der zweiten Halbzeit eigentlich auch sofort. Also da war ja, hatte Aue ja einige Chancen, die wirklich haarscharf am Tor vorbei waren. Also neben mir, denn die Aue-Fans standen quasi auch schon als bei dem Endschuss von ich weiß nicht mehr genau. Ich würde sagen, es war auch König, aber ich bin mir nicht sicher. Also
Ich
der, den habe ich eigentlich auch schon im Netz gesehen, der, wie er den auch vorbeischießen konnte, also war mir völlig unklar.
ja, einer
So.
ging drüber, das war König.
Genau,
Und
das, aber
dann
das war
ging der
der
eine
erste.
nochmal an den Pfosten, das war nicht König, ich weiß es auswendig, aber nicht mehr, wer es war. Aber im Prinzip haben wir Glück gehabt, dass Aue nicht in der Lage war, ein verlassenes Tor zu treffen.
Also ich glaube, das zweite war der Höfler. Aber genau das war das, was du auch eben schon gesagt hast. Die sind halt spielerisch nicht in der Lage, selbst ein leeres Tor zu treffen. Also die hätten eigentlich locker 3 Tore schießen müssen. Das eine, was sie gemacht haben, plus die 2 100-prozentigen, wo der Nikolov den ersten Ball noch ganz gut pariert hat. Gut, der hat nach vorne abklatschen lassen. Würde ich mir aber keinen Vorwurf draus machen. Das war einfach aus der Situation raus das Beste, was er machen konnte. Oder das Einzige, was er noch machen konnte. Und dann nicht ins leere Tor zu treffen, da hatten wir echt mehr Glück als Verstand. Die Dinger, die sind normalerweise, sind die drin.
Ja, also ich habe auch schon die aufkommende Diskussion gehört, irgendwie, dass Nikolov ja die Bälle nach vorne hat abklatschen lassen. In dem Moment war da einfach überhaupt gar nichts anderes möglich. Also der erste geht quasi unter seinem Körper ja durch, also da steht er gut zum Mann. Wenn er Glück hat, hält er den halt direkt, aber er geht halt unter dem Körper durch. Und dann steht halt der König da und schiebt ihn halt oben drüber so, wo man sich schon fragt, warum er den eigentlich nicht drin macht. Einfach in Anführungsstrichen flach ins Eck und der wäre ja drin gewesen. Und jetzt wird er halt, den kriegt er halt, der wird scharf geschossen, der hat er gut gehalten auch. Also Nikolov kann man gestern Abend gar keine Vorwürfe machen, hat also eigentlich mit einer der besten Spieler auf dem Platz.
Sehe ich auch so. Also in der ersten Halbzeit war er nahezu beschäftigungslos. Und dann, wenn er gebraucht wurde, war er auch da. Am Gegentreffer hatte er auch überhaupt keine Schuld. Und ich glaube, wir hatten es im letzten Jahr schon mal ein bisschen diskutiert gehabt, was diese nach vorne Abpraller vom Nikolov angeht. Da musst du dich auch als Innenverteidigung drauf einstellen. Das kann immer mal passieren, dass ein Torwart einen Ball nach vorne abprallen muss. Macht er mit Sicherheit auch nicht absichtlich. Und dann muss einfach ein Innenverteidiger da sein, der direkt wieder am Ball ist oder noch vor dem Stürmer am Ball ist. Da muss
Natürlich.
man sich auch drauf einstellen. Und das sind alles so Sachen, die kann man nicht 100% Torwart ankreiden.
Nee, sicherlich nicht. Und was man einfach auch sagen muss, Erzgebirge Aue hat natürlich die Konter, die sie hatten, mal abgesehen, dass sie das Tor nicht getroffen haben, aber natürlich sehr konsequent zu Ende gespielt. Also kamen ziemlich schnell dann auch immer über die Außen. Mit ein, zwei Stationen waren sie dann eigentlich schon relativ gefährlich vor dem Frankfurter Tor. Also da muss man sagen, der Spielaufbau grundsätzlich aus ihrer Taktik heraus lief eigentlich ziemlich gut. Da hat auch, denke ich, der Trainer, glaube ich, in der Pressekonferenz danach noch was zu gesagt. Also da kann man schon aus Auer Sicht konnten schon irgendwie zufrieden sein. Was dann natürlich trotzdem aus unserer Sicht einfach so nicht passieren darf. Und Alex hat das, glaube ich, gerade angesprochen. Jagba natürlich ein einziges Ärgernis. Also irgendwie so halb hohe Flanken auf Kniehöhe, die dann zum fünften, sechsten Mal irgendwie innerhalb von 10 Minuten irgendwo ins Nirvana gehen oder halt den Gegenspieler treffen und dann vor allem permanent hohe Flanken, wo zum Beispiel Hoffa einen Gegenspieler hatte, der einfach 1,5 Köpfe größer war als er. Ja, was soll das?
Ja, das
Ja,
habe ich
nicht
mir auch mal
nur.
ein paar Mal gedacht. Also du hast wirklich zwei Riesen in der Innenverteidigung von Aue stehen und es kommen jedes Mal lange Bälle auf Hoffer. Also gerade mal 1,70 Meter groß der Kleine, und dann mit langen Bällen bedient. Also der Jagba, der war ja wirklich vogelwild da rumgelaufen.
Ja, aber auf der anderen Seite hat er ja dann auch immer mal wieder versucht, wenn dann Idrissou und Hoffer im 16-Meter-Raum standen, umringt von 5 Auer-Spielern, spielt er den Ball flach da rein, weil der ja auch sicher beim Spieler ankommt. War
Ja,
das
ich meine,
nicht auch,
was man
glaube ich,
halt
Jack?
zugute halten muss, ist, da kannst du eigentlich nur sagen, bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ne? Also der ist echt gelaufen wie blöde, der hat sich reingekniet, aber was hinten bei rumkam, war teilweise wirklich schon lächerlich.
Aber auch so diese ganzen Pässe im Mittelfeld. Ich erinnere mich da nur an die eine Szene, die war, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit, einen wirklich ganz leicht geschossenen, flachen Pass über 30 Meter in die Spitze. Da hättest du auch eine Oma mit dem Rollstuhl aufs Feld stellen können, die hätte den Ball auch noch abgefangen. Also das war auch so eine Szene, wo ich auch gedacht habe, um Gottes Willen, was wird das denn jetzt hier, bitteschön?
Also man muss schon festhalten, die Streuung bei Jack extrem hoch so. Also sind mal ein paar gute Pässe bei, auch mal, wo man dann denkt, jetzt bitte nicht schon wieder eine Flanke und dann spielt er mal doch mal quer oder irgendwie flach in die Spitze. Irgendwie da, ein paar sind gut, aber dann sind halt wieder vier, fünf, sechs Dinger, die irgendwie ja unter das Kuriositätenkabinett fallen. Also da ist Licht und Schatten doch sehr dicht beieinander.
Ja, wir hatten es ja letzte Woche schon mal grob angesprochen, so eine Spielpause würde da sicherlich dem einen oder anderen durchaus mal gut tun und das hätte man vielleicht auch gegen einen Gegner wie Aue mal probieren können.
Ja gut, es kommen ja jetzt lauter so Gegner, ne? Also ich meine, wir spielen ja jetzt in der Rückrunde, haben wir ja, was haben wir da noch, Aachen, 1860, das ist ja jetzt alles nichts, wo du sagst, da zittern wir die Knie vor. Und zumal ja auch Zervelas gestern das erste Mal wieder auf der Bank gesessen hat und im Kader war, also der scheint ja jetzt tatsächlich auch mal wieder fit zu sein. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, und wird auch einen Jagba mal versuchen, durch einen Zervelas zu ersetzen, der hinten deutlich besser steht. Gut, dem fehlt halt das Offensive. Da kommt halt vom Zervelas so gut wie gar nichts, außer langen Bällen aus 70 Metern teilweise auch mal ins Tor rein. Aber ansonsten sind seine Offensivqualitäten halt auch eher mau. Aber die vom Jagba sind ja auch nicht sonderlich zielführend.
Ja, ist halt auch nicht, meiner Ansicht nach, nicht der Einzelspieler, dem man durchaus mal eine Pause gönnen könnte, beziehungsweise hätte ich gestern eigentlich gerne mal sehen, die Kombination Idrissou Frent im Angriff. Also Frent verstehe ich nicht, warum man den nicht mal bringt. Also gerade gestern gegen die großen Innenverteidiger von Aue, mit zwei großen Spitzen zu agieren, warum nicht? Also das hat sich mir nicht erklärt.
Echt, also ich hätte ganz anders gewechselt. Mir hat der Hoffer hat mir sehr gut gefallen, weil der halt ein läuferisches Element reingebracht hat, was im Mittelfeld gefehlt hat. Dadurch, dass der Meier meiner Meinung nach ein Totalausfall war, ist der Hoffer sehr weite Wege gegangen, hat sich oft aus dem Mittelfeld raus den Ball geholt. Mir hat aber in der ersten Halbzeit und in großen Teilen der zweiten Halbzeit der Idrissou überhaupt nicht gefallen. Und deswegen hätte ich den irgendwann vom Feld genommen und hätte dafür einen Fremd gebracht. Und klar, der Hoffer war irgendwann am Ende und dafür dann auch nochmal einen Gegers zu bringen, das hätten wir auch mal machen können.
Ja, das war schon richtig, nur ich dachte eigentlich eher so an eine grundsätzliche Startaufstellung. Also mal mit zwei, mit den beiden quasi großen Spitzen in Anführungsstrichen oder den vielleicht ähnlichen Spielertypen beginnen. So, ansonsten, wenn wir jetzt von der Konstellation ausgehen, dass Hoffer und Irisu begonnen haben, so wie gestern eben, dann hätte ich wahrscheinlich auch Irisu zeitiger vom Feld genommen, weil er hat mir eigentlich auch nicht gut gefallen gestern. Also hat auch ein, zwei Bälle gehabt, wo man durchaus hätte auch vielleicht mehr draus machen können. So. Also wo er einfach ein bisschen. Ja, schlaksig und ein bisschen auch vielleicht zu unbedarft irgendwie an die Sache rangegangen ist, so.
Wen
Also ich könnte mir halt
hättest du dann
vorstellen, dass
für
die.
wen hättest du dann für Itrisu gebracht? Fremd
Ja,
oder
wahrscheinlich.
Gekas?
Nee, wenn dann Friend.
Ja, du kannst nicht mit zwei Kleinen da vorne spielen. Also wenn du einen Hoffer drin lässt, dann musst du einen Fremd bringen. Aber was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass dem Friend seine Trainingsleistungen auch nachgelassen haben. Weil, also es war ja klar, dass der Itrisu nicht auf dem Höhepunkt seiner Leistung ist. Er hat auch davor in den Spielen, ich glaube schon zwei, drei Spiele, nicht mehr getroffen gehabt. Hat eine relativ schlechte Leistung abgerufen und es war klar, dass der Hoffer, dass dem irgendwann die Puste ausgehen wird. Und der Friend scheint ja in keinster Weise vom Trainer bedacht worden zu sein. Also es wären ja zwei mögliche Wechsel gewesen und keiner wurde in Betracht gezogen. Idrissou durfte bis zum Schluss spielen, ja, was im Endeffekt ja auch noch gut gelaufen ist. Und dann wurde der Hoffer gegen Gekas getauscht. Also aus irgendeinem Grund scheint der Friend momentan nicht wirklich in die nähere Auswahl vom Trainer zu kommen, wenn es um Wechsel geht.
Ja, und das, wie gesagt, erklärt sich mir halt so jetzt auch nicht ganz momentan, muss ich, also, weil, warum holt man ihn dann im Winter? Oder jetzt, beziehungsweise zum, na, also jetzt in der Sommerpause entsprechend, also zum Winter, zur Wintersaison. Also hat sich mir nicht erklärt, warum man dann ihn holt, aber eigentlich nicht einsetzt. Irgendwie.
Ja, so ganz verstehe ich es im Moment nicht. Ich kann es mir nur erklären, dass er im Training nachgelassen hat, oder da nicht bis ans Letzte geht, was vielleicht von ihm erwartet wird. Weil mittlerweile sind ja die Chancen tatsächlich da. Also du siehst ja auch, dass zwischen Gekas und Hoffa immer wieder gewechselt wird. Da ist die Konkurrenzsituation da und es hat eigentlich jeder der vier die Möglichkeit, sich zu präsentieren und eingewechselt zu werden. Also ich glaube, das Beispiel Hoffa Gekas ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das zwischen zwei relativ ähnlichen Stürmern auch laufen kann. Und der Friend scheint unter Mitrissou doch weit zurückzuliegen.
Ja.
Ja, wollen wir vielleicht gerade nochmal so die größten Szenen in der Geschichte mal so ein bisschen durchlaufen? Die Tore hatten wir ja soweit eigentlich schon so, zumindest das von Aue. Das 1-0 von uns, eigentlich sensational gemacht von Sebastian Jung, dass er den Ball im Liegen mehr oder weniger da noch weiterspielt und Rode dann mit der Übersicht und den Ball da auf Hoffa weitergibt. Also, das war schon sehr ordentlich gemacht in dem Moment.
Ja, vor allen Dingen auch mal gut gekämpft. Also was mir in der ersten Halbzeit, ich glaube, Christian, du hast es eben auch schon mal gesagt, da hat mir so ein bisschen die Lustlosigkeit oder war die Lustlosigkeit da und du hast wirklich nicht das große Engagement gesehen. Aber gerade in der Szene haben sie sich echt reingehangen, haben nicht auf Elfmeter gespielt, sondern einfach weitergemacht und das Ding reingebracht. Also ich fand, es war ein schönes Tor, und es hat vor allen Dingen mal so ein bisschen das kämpferische Element gehabt, was du gegen... Ja, was in so einem dreckigen Spiel gegen einen potenziellen Abstiegskandidaten einfach brauchst.
Ja, wobei bei Szenen der ersten Halbzeit sind natürlich auch noch nicht vergessen dürfen, dass die Schildkröte natürlich den Gegenspieler einmal schon deutlich elfmeterverdächtig hält. Also
Ja, also das war meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter. Ich hatte es gesehen gehabt und habe dann mich direkt weggedreht und habe gedacht, ah, scheiße, Elfer. Und ja, es kam kein Pfiff und dann in der Wiederholung war, also für mich war das ein ganz klarer Elfer, der hat ihn oben an der Schulter gepackt. Der Gegenspieler hat 3, 4 Sekunden gebraucht, bis er es gerafft hat und hat dann die Chance auch dankend angenommen, aber das hätte man locker pfeifen können.
halt auch nicht die erste Szene bei ihm, die also auf eine ähnliche Art und Weise irgendwie nicht geahndet wird. Das muss man halt auch mal feststellen. Es gab schon irgendwie mehrere Spiele, so ich mich jetzt zurückerinnere, wo er einfach ähnliche Szenen hatte, wo im Strafraum irgendwie gehalten oder jemanden umgestoßen, wo es dann auch nicht gepfiffen wird. Also scheinbar irgendwie, keine Ahnung, er muss da irgendwie Glück haben oder ich weiß nicht, wie er es macht, aber also schon irgendwie.
Ist ja auch sonst ein relativ unauffälliger Innenverteidiger. Also wenn du den mal vergleichst mit anderen Innenverteidigern, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Mike Franz, auch ein Marco Rus oder ein Kyriakos oder so, die gehen natürlich deutlich härter in die Zweikämpfe rein. Und das sieht beim Schildenfeld alles viel deutlich fairer aus. Und von daher denke ich mal, dass er da auch relativ glücklich immer davon kommt, weil er einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen unauffällig im Sinne von er macht nichts, aber unauffällig aus Schiedsrichtersicht.
Ja, ist durchaus, also könnte eine Erklärung sein, wobei wir ja unsere komplette Innenverteidigung ja super fair spielt und eigentlich gerade anders, ich weiß nicht, das ist für mich halt, da möchte ich jeder mal mit der Zunge schnalzen, wenn der den Ball kommt irgendwie. Also jetzt für den Innenverteidiger spielt er extrem, finde ich, sehr extrem elegant und hat einfach ein sehr gutes Auge, steht auch oft einfach richtig zum Mann irgendwie. Also ist einfach, der ist top, finde ich. Also bisherige Saison weiß ich nicht, wie man das eigentlich noch viel besser machen möchte. So. Also Andersen irgendwie auf der Position für mich alternativlos.
Ja, definitiv. Also auch gerade, was du gesagt hast, das faire Spiel, der schafft es aus jeder Situation, sich spielerisch zu befreien, ohne irgendwie hart reinzugehen. Das sieht schon sehr, sehr elegant und schick aus, was der macht.
Was dann natürlich aber halt auch wieder zum Nachteil von Bell ist, weil der natürlich dann zumindest in der Richtung dann wenig Chancen hat. Es sei
Ja,
denn, man
wobei
gönnt jetzt.
ich glaube, der Bell, der kriegt seine Chance noch. Also der muss halt einfach nur ein bisschen Geduld haben. Das ist auch seine erste Saison. Ich meine, das gleiche Thema hatten wir vor 2 Jahren mit Sebastian Jung, wo auch klar war, was er für ein Talent hat. Und da war halt einfach der Patrick Ochs auf der Position gesetzt. Genauso ist es jetzt mit Bembel Andersen. Der ist jetzt einfach erstmal da. Aber dadurch, dass der Bell auch noch rechts hinten spielen kann, also für den werden sich auch noch Möglichkeiten ergeben. Also da mache ich mir wenig Gedanken.
Wobei ich schon sagen muss, jetzt auch, wie gesagt, im Vergleich zum Dresden-Spiel, wo ich ja die Eintracht das letzte Mal live gesehen habe, Man muss schon sagen, die komplette Verteidigung wirkt eigentlich deutlich eingespielter. Also da haben sie schon einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Also Schildenfeld wirkt auch rein von der Präsenz auf dem Platz innerhalb der Mannschaft wesentlich gefestigter und auch wesentlich mehr in die Rolle oder in der Rolle, in der er eigentlich gedacht war, so als der Abwehrchef. Also der strahlt auch mehr, viel mehr aus. Und ich denke, dass solange sich jetzt von den beiden niemand verletzt, für alle anderen Innenverteidiger, die jetzt noch da sind, also auch für na, komm ich, den Franzosen, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
Belaid?
Belaid,
Belaid,
richtig, Belaid und auch für Bell, also keine Chance momentan besteht, da irgendwie reinzukommen. So. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wie man das rechtfertigen wollte, wenn
ja. Also
das.
im Moment definitiv nicht. Also im Moment würde ich auch überhaupt keinen Wechsel da befürworten und es ist auch einfach überhaupt keine Notwendigkeit dafür da. Aber was du halt auch nicht vergessen darfst, der Andersen ist auch nur ausgeliehen. Wir haben zwar eine Kaufoption, aber da musst du halt auch erstmal gucken, wie nächstes Jahr die Saison läuft. Und der Bell ist einfach, es ist seine erste Saison mit einem Profivertrag. Und da muss er jetzt einfach, also da kann er auch nicht erwarten, dass er jetzt gesetzt wird oder seine Einsatzzeiten auf jeden Fall bekommt. Ich würde ihm auf jeden Fall raten, jetzt die Saison auch mal die Füße oder den Ball flach zu halten und die Füße still. Der wird seine Chancen noch bekommen und sei es, wenn, keine Ahnung, sich der Junge mal erkältet oder so, durch irgendeine Verletzung er reinkommt. Kriegt er seine Chance und dann muss man einfach mal gucken, wie es nächstes Jahr weiterläuft.
Ja, natürlich. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist jetzt irgendwie also gefühlt seit Jahren die erste Saison, in der die Eintracht bis jetzt weitgehend von irgendwelchen Verletzungssorgen verschont bleibt. Also jedenfalls von ernsthaften, langwierigen. Mal
Ja,
von.
guter Punkt. Ich hab schon wieder so einen leichten Schauer auf dem Rücken, als ich gelesen habe, dass Sebastian Rode Knieprobleme hat.
Ja, der kam gestern auch an den Zaun mit schon Bandage. Also die Mannschaft kam gestern ja auch noch an den Zaun quasi und hat noch abgeklatscht. Das war natürlich auch noch ein kleines Highlight so. Also jedenfalls für mich, wie gesagt, ich glaube, das kriegst du jetzt ja noch nicht so häufig mit, oder nicht deutlich die Chance dazu. Insofern war das schon super, dass sie mal abgeklatscht haben so. Und da
Bist
hat.
du nicht der Einzige, auch wenn wir in der Nähe von Frankfurt wohnen und regelmäßig auf Heimspielen sind, die Chance abgeklatscht zu werden, haben auch wir im Moment sehr selten.
Da hast du ein wundes Thema bei der Alex angesprochen. Das dauert jetzt wieder Stunden, die Diskussion.
Nee,
Ja.
gar keine Diskussion. Ich hab's mit einem Grinsen im Gesicht beobachtet und find's geil, dass das mal wieder passiert ist. Und ich würde mir wünschen, dass das auch beim nächsten Heimspiel mal A, mehr Gründe dahinter stecken und auch B, da mal wieder stattfindet.
Es war auch, glaube ich, deshalb ganz nett, weil, wie gesagt, mehr Osten, also rein auch von der Geografie her, geht ja in der zweiten Bundesliga gar nicht. Und zumindest auch Pyramid Schwegler hat sich auch persönlich fast bei jedem, den er abgeklatscht hat, bedankt, dass die also quasi gekommen sind. So. Es war schon super. Und natürlich in Aue ist auch das Stadion entsprechend klein und man ist eben durch die Laufbahn und so, da ist auch noch vielleicht anders die Möglichkeit als jetzt in Frankfurt. Ja, aber jedenfalls zurück zu Sebastian Rode, der hatte, wie gesagt, da schon eine Bandage. Also. Und wurde ja auch, zumindest was der Stadionsprecher sagte, auch verletzungsbedingt ausgewechselt.
Ja, hat sich ja jetzt auch für die U21 abgemeldet. Da ist er jetzt auch nicht dabei. Bleibt jetzt erstmal zu Hause. Ja, und gerade weil es halt auch das Knie ist, da hat er jetzt einiges hinter sich gehabt. Ich hoffe mal nicht, dass das eine typische Eintracht-Geschichte wird.
Nö, wär wirklich nicht zu hoffen, weder für uns noch für ihn jetzt im Speziellen, dass er da jetzt wieder Probleme hat und da irgendwie längerfristig nachher mit rummachen muss oder irgendwas.
Ja.
Ich meine,
Also ich
mit
mag den
Matze
Teufel nicht
kann
an
man
die Wand
ihn.
malen, aber das gibt halt schon wieder so ein. Also da läuft es mir halt immer kalten Rücken runter, wenn ich sowas lese. Das sind wir gebrannte Kinder.
Ja, ich meine, mit Matmur hätten wir ja durchaus einen Ersatz auf der rechten Seite, den du da spielen lassen kannst, aber es läuft halt jetzt momentan sehr gut und es wäre halt schon sehr schade, wenn man da in dem System was ändern müsste.
Hat denn eigentlich einer von euch was vom Dominik Schmidt gehört? Was ist denn eigentlich mit dem? Den haben wir doch auch kürzlich erst verpflichtet und der ist sofort abgetaucht oder spielt U23 oder?
Spielt U23 und ist jetzt auch wieder bei der U21 nominiert in der Nationalmannschaft, also der macht seinen Weg noch.
Okay, quasi ist Backup immer noch für rechts oder also für Sebastian
Genau.
Jung oder? Okay.
Ja, dann wäre dann noch dieses 2-1 ein elendiges Gestocher und der Ball landet dann doch irgendwie im Tor. Gab ja dann diese schönen Diskussionen von wegen Abseits, nicht Abseits, Ball kam vom Gegner oder nicht. Ich halte es da relativ einfach, wenn der Schiri sagt, das ist ein Tor, dann ist es eins, fertig.
Letztlich bleibt das auch die einzig wahre Wahrheit. Also,
Also ich weiß gar nicht, was es da überhaupt zu diskutieren gab. Für mich war das ein ganz klares Tor.
ja.
für mich dann in der Nachbetrachtung auch, weil ich saß leider auf der falschen Seite, sodass ich also nicht mal wirklich erkannt habe, dass der Ball im Tor war. Das hat dann auch 2, 3 Minuten gedauert, weil ja durch die hohe Werbebande und durch den Zaun, also da war es immer ein bisschen schwer mit Dinge auf der Gegenseite verfolgen. Aber ja, die zweite Halbzeit war an sich halt ein Ärgernis. Also da wurde es extrem kalt, die Wurst war alle und Eintracht hat halt auch ihre Spielbemühungen eingestellt. Also das war wirklich, wie soll ich sagen, da fühlte ich mich dann auch so in der zweiten Bundesliga angekommen. So meine, wie soll ich sagen, schlimmen Visionen kurz nach dem Abstieg irgendwie Montagabends in Aue und der Trecker fährt übers Feld, da wurden sie dann Wirklichkeit.
Okay, also ihr habt das Stadion leer gegessen.
Ja, so ungefähr, naja, wie soll ich sagen, die einheimischen Spezialitäten, da kann man schon mal schwach werden.
Ja, also ich hatte so mein Erlebnis, als ich beim ersten Spiel in Fürth dabei war. Da habe ich mir schon gedacht, ach du liebe Scheiße, wie sollst du das ein Jahr lang durchstehen? Hat sich aber ein bisschen relativiert gehabt, da die letzten Spiele recht gut gelaufen sind, wir ansehnlichen Fußball dargeboten haben, es Spaß gemacht hat, ins Stadion zu gehen, die Punkteausbeute gestimmt hat, lief eigentlich alles gut, im Umfeld war Ruhe, war alles prima. Und dann kam gestern Abend Aue und das war, auch wenn ich nur vom Fernseher saß, wieder so ein bisschen in der Realität der zweiten Liga angekommen. Ein dreckiges Spiel montags abends auf Sport 1 zu gucken, nee, das is ist es nicht.
Allein schon der Gedanke, montags abends ein Spiel der Eintracht auf Sport 1 zu gucken, ist schon so im Kopf irgendwas, wo du sagst von denen, das kann jetzt nicht das sein, was ich will.
Ja, gut. Aber so, ansonsten, also wie gesagt, dieser Treffer fiel dann auch irgendwie aus dem Nichts. Also ich hatte mich da auch schon mit dem 1-1 abgefunden. Neben mir, also bin dann auch, wie gesagt, rübergepilgert in den Frankfurt-Block. Wir sprangen zwar alle noch, aber auch hauptsächlich, weil es so kalt war. Ja, und dann halt dieser Treffer. Also ich möchte sagen, unverdient, da geht's nicht. Und so ein bisschen taten mir auch die Auer-Fans leid, irgendwie auf eine Art, weil die, ja, wie gesagt, das ganze Umfeld, die waren eigentlich alle sehr freundlich und irgendwie war eine gute Stimmung und wenn man in den letzten Wochen immer so Problemfans und Randale und was weiß ich gehört hat, war es einfach eine erfrischende Abwechslung zu diesem ganzen Gerede, dass also es irgendwie doch noch Leute gibt, die einfach zum Fußball gehen können und sich da irgendwie vernünftig bewegen und den Gegner irgendwie auch mit Respekt behandeln und so, also sportlich fair. Und dann, ja, kriegen sie halt so ein Ding. Gut. Ist dann schon irgendwie auch, kann ich auch verstehen, dass es für die dann auch bitter war, so.
Ja, für mich ist es aber gar nicht so aus dem Nichts rausgefallen, weil was du schon gesehen hast, in den letzten 10 Minuten hat die Eintracht schon nochmal einen Druck aufgebaut, der schon sichtbar war. Also die Auer, die standen ja, keine Ahnung, die standen ja alle 30 Meter maximal vom Tor entfernt, vom eigenen. Und die Eintracht-Spieler, es war ja überhaupt keine Defensive mehr da. Ich glaube, es waren sämtliche Spieler außer im Ocker in der Hälfte der Auer. Und du hast schon gemerkt, dass sie da nochmal den Gang reinlegen wollten und ein bisschen anziehen wollten.
Das ist natürlich auch bedingt durch die rote Karte, das darf man auch nicht vergessen. Also die im Stadion zumindest sehr vertretbar aussah. Also für mich so von meiner Position aus wäre der Sebastian Rode, glaube ich, dann war es durch gewesen. Also da ist es auch vertretbar, eine rote Karte zu geben und selbst wenn er ihn bloß am Trikot hält. Ja,
Ja,
wie
also
gesagt, ich.
der ist vor allen Dingen auch sehr, sehr brutal reingegangen. Also da war jetzt noch nicht mal, ich glaube, das war noch nicht mal so entscheidend, dass er der letzte Mann war, sondern der ist halt mit vollem Anlauf von der Seite reingegrätscht und da war klar, dass er den Ball nie bekommen könnte. Der ist rein auf den Mann gegangen und ich glaube, selbst wenn es irgendwo an der rechten oder linken Außenlinie in Höhe der Mittellinie passiert wäre, wäre das rot verdächtig gewesen, allein von der Art vom Foul her. Und dazu kommt natürlich noch, dass er ja zumindest einer der beiden Letzten war. Aber die Aktion hätte es gar nicht gebraucht. Sebastian Rode hat sich den Ball so weit vorgelegt, der Torwart hätte den schon sicher gehabt.
Ja
Also
gut,
es
aber
war
das
dumm.
ist halt so situationsbedingt, dass der da entsprechend reingeht und wie du schon sagst, das war klar, dass er den Ball nicht erwischt und von daher sowohl live im Stadion als auch mit Sicherheit am Fernseher oder am Fernseher sogar noch besser nachvollziehbar, dass es da Rot gegeben hat.
Also durchaus. Ich denke, dann haben halt die Auer auch wirklich versucht, dieses 1-1 zu halten und haben dann schon tiefer gestanden, ist richtig. Frankfurt hatte sich ja auch zumindest zum, ich sag mal, ab der 70. so langsam dem Auer-Tor dann wieder angenähert, nach so ein paar schlimmen Schrecksekunden zu Beginn der zweiten Halbzeit eben, wo sie auch dann defensiv eben, wo wir auf defensiv manchmal sehr unglücklich agiert haben. Also auch so Kurz-Kurz-Geschiebe, so, wo man dann irgendwie gesagt hat, ja, Mensch, spiel doch einfach mal lang irgendwie raus. So, aber da wurde lieber zweimal kurz geschoben und dann stand da wieder ein Auer dazwischen. Also, das war so ein bisschen auch die zweite Halbzeit, wie gesagt, ging eher mäßig los, aber dann zum Ende hin eben auch ein Weitschuss von Jagba, so irgendwie, ich würde sagen, so 20, 25, vielleicht mehr, vielleicht 30 Meter, der so ganz knapp am Pfosten vorbeistrich. Also, der war ganz gefährlich. Der sah auch, glaube ich, im Fernsehen, ich habe jetzt auch nochmal den Nachbericht gesehen, gar nicht so gefährlich aus, aber im Stadion, also, der, ja. Da dachte ich schon, oh, der passt, nein, aber denn doch nicht. Hat zumindest das Außennetz gewackelt.
Aber so in Summe, dreckiger Sieg, der zur zweiten Liga passt. Wir haben die drei Punkte mitgenommen, die wichtig waren. Was ich so ein bisschen erstaunlich nicht, oder was mich nach wie vor ärgert, ist, dass die Konkurrenz nicht in der Lage ist zu patzen. Düsseldorf mit diesem späten 2-1, weder Fürth noch St. Pauli nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, sondern einigen sich da auf so ein blödes 2-2. Das wird alles nicht entspannter da vorne.
Na, also ganz so dramatisch sehe ich das nicht. Also, was man halt sagen muss, Düsseldorf ist halt im Moment eine Macht. Also, die stehen auch im Moment zu Recht vor uns. Die treten deutlich souveräner auf. Die haben im Moment einfach einen Lauf, der ist erschreckend. Fürth hat eigentlich schon gepatzt. Die stehen jetzt auch mal wieder unter uns. Das heißt, da haben wir uns jetzt schon mal 2 Punkte Luft verschafft. Und Fürth muss noch gegen Düsseldorf spielen. Von daher, da wird der eine oder andere noch Punkte lassen. Das Spiel wäre natürlich optimal, wenn es Fürth gewinnen würde, weil Fürth hatte schon gepatzt, Fürth könnte jetzt Düsseldorf noch den Patzer bescheren und dann wäre da oben wieder ja, für uns alles ein bisschen in gerückterer Ordnung gelaufen.
Ja,
Ja,
also
wobei
ich,
das
also
Thema steht
meine
für uns ja auch noch auf dem Plan. Also wir haben ja auch noch Fürth vor der Brust und auch noch St. Pauli, also
Ja, zum zweiten Mal. Das ist ja dann alles schon die Rückrunde. Also die müssen sich ja
ja.
alle noch in der Hinrunde treffen und dann kannst du das erste Mal Bilanz ziehen und dann startet die Rückrunde nochmal neu und klar, dann müssen wir gegen alle nochmal ran. Und da müssen wir auch gegen Fürth eigentlich 3 Punkte wiederholen, um da die Jungs auf Abstand zu halten. Aber das Gute ist, das werden alles unsere ersten 5 Spiele. Also bei uns wird in den ersten 5 Spielen steht Fürth auf der Matte, da steht Düsseldorf wieder da und da muss einfach gepunktet werden.
Ja, ich denke auch, dass wir durchaus in der vorteilhafteren Position sind, weil wir eben die ganzen, die mit uns oben drin stehen, gegen die schon mal gespielt haben. Und da werden jetzt die Unentschieden auch gegen Düsseldorf und gegen St. Pauli, denke ich, auch noch irgendwo Gold wert sein. Also, ja, wie soll ich sagen, auch in der Rückrunde dann wird, denke ich, der Aufstieg irgendwie für uns in die ersten 5 Spielen entschieden. Wenn jetzt nicht nochmal irgendeiner einbricht. Aber ansonsten wird es da, denke ich, wenn wir da erfolgreich durchkommen durch die ersten 5 Spiele, dann ist da schon die mehr als die halbe Miete drin.
Genau, also damit schaffst du dir eine gute Grundlage. Und dann musst du halt einfach wirklich nur die Zähne zusammenbeißen und alles andere auch, ja, ganz gut meistern. Aber das sind die wichtigen Spiele, auf die zählt's nochmal. Und da müssen einfach die Punkte geholt werden, dass du halt zum Ende der Saison dir nicht wünschen musst, dass andere patzen, sondern dann hast du die Grundlage gelegt, dass du alles in der eigenen Hand hast.
Ja, und gerade auch im Anbetracht der letzten Saison wäre es natürlich schön, mal nicht auf andere zu hoffen, sondern einfach dann das irgendwie selbst zu managen. Was natürlich grundsätzlich natürlich eine ärgerliche Saison ist, weil ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich denke, Hertha hatte letzte Saison nicht ganz so viele Punkte zum gleichen Zeitpunkt, war aber schon deutlich weiter vorne irgendwie. Also wir haben es da auch wieder schlecht getroffen irgendwie, dass jetzt Fürth und Düsseldorf doch so stark mithalten.
Und wir dürfen alle diese Spitzenspiele zur besten Zweitliga-Zeit genießen, nämlich montags 20:15 Uhr.
Was ein Rotz.
Ja. Das war auch so mein Gedanke. Spitzenspiele alle montags. Ich weiß nicht, von der Natur aus sind so Montagsspiele für mich immer irgendwie die langweiligsten. Also egal, wer da auf dem Platz steht, das ist immer alles grottenlangweilig, finde ich.
Ja, nicht nur das, also auch wir schneiden bei den Spielen auch nie gut ab. Also du kannst dir unsere Montagsspiele mal anschauen. Also das war nie so der Burner.
Naja, ein Wein zumindest gegen Dresden.
Also, ja, gut.
Das war schön. Bis auf die Stimmung im Stadion, aber sonst war es gut. So.
Ja, ansonsten laufen wir dann ja auch wieder auf das nächste Transferfenster so ein bisschen zu. Hübner hat er ja in der Halbzeitpause so ein bisschen was erzählt, nicht wirklich sehr viel, war halt eher so ein bisschen, ja, oberflächlich, aber das war klar, dass er da jetzt nicht großartig mit Namen oder wie auch immer hausieren geht, dafür ist er auch zu lange im Geschäft, dass er das tun würde. In erster Linie geht es ja sicherlich darum, dass man erstmal so den einen oder anderen Spieler wieder loswerden möchte oder nach wie vor noch loswerden möchte, da tauchen ja immer wieder dieselben Namen auf. Clark ist ja so ein Kandidat, der nicht wirklich viel zum Zuge kommt. Korkmaz ist da ja auch wieder so ein bisschen immer mal wieder eine Diskussion. Was mich gewundert hat, war, dass Alvarez damit auf dem Plan stand. Auch ja zum Anfang der Saison erst gekommen, klar, leistungsbezogener Vertrag, aber warum ihn jetzt so schnell dann wieder abgeben? Also er wird uns jetzt ja nicht so viel Geld kosten, dass du sagst, du sparst da jetzt die Millionen mit.
Ja, du machst damit auf jeden Fall einen Kader schlanker und ich glaube, Alvarez ist auch so ein kleiner Streitpunkt in der Führungsetage der Eintracht, weil da hat ja, als der geholt wurde, der Hübner damals schon die Aussage getätigt, naja, den habe ich ja auch zurückgeholt auf Anraten oder auf Wunsch von Hübner und Fischer. Und das wurde ja auch jetzt als dieses ganze Thema mit Fischer hat gesagt, da ist zu wenig Eintracht in der Eintracht, wurde ja der Alvarez auch immer wieder mit angebracht als Beispiel. Naja, den habe ich ja auch geholt, weil es andere Leute so wollten. Also ich glaube, weder der Fee noch der Hübner waren jemals überzeugt von ihm. Okay. Er hat es nicht geschafft, sich in einem halben Jahr durchzusetzen. Leistungsbezogener Vertrag hin oder her, der wird es einfach hier nicht schaffen. Und umso schneller du den halt loswirst und in irgendeine Mannschaft steckst, wo er vielleicht auch zum Einsatz kommt und selbst seine Chance noch nutzen kann, umso besser für ihn. Hm. Geld sparen wirst du mit dem nicht.
Zum Thema Clark, irgendwie hatte ich schon gelesen, dass zumindest schon sogar konkrete Angebote vorliegen. Also dass irgendwie Bundesligisten und ausländische Vereine schon irgendwie Interesse angemeldet hätten.
Er ist auch kein schlechter.
Nö.
Also ich verstehe auch nicht, warum er so komplett außen vor ist. Der Kader ist halt zu groß.
Du hast halt einfach zu viele Alternativen. Also die Position, auf der er spielen würde, zentrales, defensives Mittelfeld, da hast du einen Schwegler, der ist halt einfach gesetzt, was auch vollkommen logisch. Und
zumal er ja auch nur in ein System passt, wo du mit einer Doppel-6 spielst. Also in der Raute.
Genau.
Kannst du mit ihm nicht spielen hinten. Du kannst, da kannst du ihm die Aufgabe von einem Schwegler nicht geben.
Das kommt das, halt schwer hinzu, ja. Da hast du dann ansonsten einen Lehmann, den lässt du dann da spielen.
Der mir übrigens letzte Woche gar nicht so schlecht gefallen hat. Also ich, letzte Woche, gestern, Junge. Ich hatte zwar arg Bedenken geäußert, als er eingewechselt wurde, und habe mir gedacht, ach du liebe Güte, genau der hat mir in dem Spiel noch gefehlt. Aber der hat tatsächlich ein bisschen Stabilität mit reingebracht und hat hinten für Ordnung gesorgt. Und in dem Moment, wo er da war, konnte der Schwegler mit nach vorne gehen und konnte vorne ein bisschen mehr im Aufbauspiel machen. Also das hat unserem Spiel nicht schlecht getan. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass ich jetzt zum Lehmann-Fan geworden bin.
Ja, aber ich denke trotzdem, jetzt, wenn wir uns entscheiden müssten zwischen Clark und Lehmann, also für mich ist Clark eher vielleicht noch so ein Defensiv-Allrounder, den man also auch mal in der Innenverteidigung bringen kann, wenn es klemmt oder so, aber halt niemand, der das Spiel von der 6 aus irgendwie eröffnet, also beziehungsweise finde ich ihn in der Spieleröffnung immer viel zu limitiert, um ihn wirklich als Alternative für Matthias Lehmann jetzt heranzuziehen.
Ja.
Und deshalb jetzt, wie gesagt, von den drei Kandidaten wäre er halt auch durchaus jemand, den man denn einsparen könnte.
Wer war der dritte Kandidat? Alvarez? Clark und?
Ja, Kayo taucht natürlich auch immer mal wieder auf. Korkmaz ist auch immer so ein Thema.
Ja,
mal wieder.
Korkmaz würde ich momentan ein bisschen ausklammern. Also Kayo, so leid es mir tut, klar, kommt nicht zum Zuge. Und vor allen Dingen muss man ja jetzt auch im Winter schon so ein bisschen perspektivisch darauf hinarbeiten, was ist mit nächstem Jahr. Und nächstes Jahr planst du mit einem Kajo einfach nicht weiter. Und wen ich auch noch mit auf die Liste setzen würde, ist der Belaid.
Ja.
Ja.
Na, aber da ist es doch, denkt man, da sind sich doch alle Beteiligten schon einig, dass der Vertrag entweder ausläuft oder man den vielleicht doch noch mal kurz vor Toreschluss an irgendeinen französischen Dritt- oder Zweitligisten abgibt. Also, was irgendwie hier noch hinkam, war ein Stürmer vom 1. FC Saarbrücken, irgendwie, der wohl perspektivisch geholt werden soll. Also er ist irgendwie 19, hat jetzt da wohl irgendwie, kam auf ein paar Kurzeinsätze und hat wohl aber in den Kurzeinsätzen schon 3, 4 Tore für Saarbrücken geschossen. Ja, jetzt mir war jetzt beim Lesen des Artikels nicht klar, ob das jetzt erstmal für die U23 gedacht ist oder perspektivisch halt schon für die Eintracht. Ja, ich hab jetzt leider auch gerade keinen Namen, aber wenn der kommen sollte, dann ja, erklärt sich mir das erstmal nicht. Also im Sturm brauchen wir momentan wirklich nicht noch jemanden.
Ich wollte gerade sagen, also.
Ja, also nee, sehe ich nicht so. Ich
Also
fände es gut,
perspektivisch
wenn wir.
ja.
Genau, wenn wir perspektivisch jemanden holen würden, weil wenn du dir unseren Sturm mal anguckst, haben wir da mit dem Hoffer einen relativ jungen. Ansonsten ist es ja eine Plus-30er-Mannschaft mit dem Idrissou mit 31, Friend glaube auch 31, Gekas 31 und dann hast du unseren eigentlichen Perspektivspieler, den wir geholt hatten, mit Marcos Alvarez. 20 Jahre, dicken Hintern und das war's auch schon, was mir zu ihm einfällt. Und von daher fände ich das nicht schlecht, wenn man sich einen jungen Kerl noch mit in die eigenen Reihen holen würde, den der U23 jetzt nochmal ein halbes Jahr spielen lässt. Und dann kann man sich den Jungen mal angucken, ob der für nächstes Jahr eventuell nicht sogar schon für die erste Mannschaft taugen würde. Oder auf jeden Fall versuchen, dann noch ein weiteres Jahr aufzubauen, damit von hinten ein bisschen was nachrutscht. Weil unser Plus-30-Sturm ist auf jeden Fall nicht die alleinige Macht für nächstes Jahr.
Nee, definitiv nicht. Aber jetzt natürlich direkt dann einen 19-Jährigen zu holen, auch perspektivisch schon für nächstes Jahr, also perspektivisch für in 2 Jahren oder durchaus mal als Ergänzung, vielleicht schon im nächsten Jahr. Ja, aber so als, wie soll ich sagen, die einzige Idee, weiß ich nicht, aber
Nee, also die
der
einzige Idee kann das nicht sein.
Vorhandene.
Wenn er günstig zu haben ist und an der Eintracht interessiert ist, dann soll der auf jeden Fall geholt werden. Finde ich gut, wenn man auch darauf achtet, dass von hinten immer Nachwuchs mit dabei ist. Es kann auf keinen Fall die einzige Perspektive sein, die wir da aufbauen.
Ich gucke gerade nochmal, ob ich den Artikel nochmal finde, aber ich habe mir leider schon aus meiner Liste gelöscht, wer da eventuell noch mit
Ja, ansonsten fällt mir noch ein
telefoniert hat.
Artikel ein. Wolfsburg, Magath hat jetzt wohl die Freigabe bekommen, er darf wieder kaufen. Wir
Da
können ihm
könnt.
ja einfach mal die
Kajo.
Liste rüberschicken. Clark, Kayo, Belaid, wenn er will. Wir hätten noch ein paar Spieler, die er gerne kaufen kann für viel Geld, die ihn genauso wenig weiterbringen wie alles, was er bis jetzt gekauft hat. Wenn er danach Beratung braucht, kann er sich gerne jederzeit an uns wenden.
Ja, ich würde da so ein Komplettpaket draus machen. Also irgendwie so zweimal offensiv und linkes Mittelfeld oder irgendwie sowas. Oder linke Offensivseite im Paket und wir fahren sie persönlich hin.
Die Eintracht-Abfrack-Flatrate.
Genau. Also wir machen einfach so ein 10-Jahres-Vertrag. Alles, was bei uns nicht zum Spielen kommt, kriegt automatisch er. Egal bei
Sehr
welchem
gut.
Verein er ist.
Ja, vor allen Dingen dann auch ohne Umwege über irgendwelche englischen Vereine oder sonst
Ja, der
irgendwas,
muss
ne?
da keiner mehr dazwischen,
Gleich
der die
in.
Hand aufhält, direkt weg.
Genau.
Sollten wir mal versuchen zu verhandeln, wäre, glaube ich,
Ja.
was.
Ja, aber was man vielleicht auch so als Lehre mitziehen kann, es hat keiner der gewechselten Eintracht-Spieler geschafft, sich irgendwo durchzusetzen, ne? Also Leute, rafft's endlich mal. Eure Höhenflüge
Ja?
sind nicht so das Wahre.
Nee,
Ja.
nicht so wirklich der Hit. Das stimmt schon, ja.
Da hat der Ochs noch letzte Woche oder vor 2 Wochen im Interview gesagt, naja, starke Rückrunde spielen und schon sind wir im internationalen Geschäft dabei. Alte
Ja.
Träume. Ja,
Siehst du?
Entschuldigung, ich
Ja.
bin
Ja.
zurück zu unseren Problemen.
Ja, zurück zu unseren Problemen. Unsere Probleme heißen jetzt erstmal Länderspielpause.
Gegen wen spielen wir denn überhaupt? Ich habe jetzt die Nationalmannschaft, wie soll ich sagen, verfolge ich ja auch nur am Rande, genauso wie die erste Bundesliga
Ach,
momentan.
das geht mir doch
Also, ein
alles.
Freundschaftsspiel gegen Holland.
Ja, das geht mir doch auch so am
Okay.
allerwertesten vorbei.
Ja, wobei ich da perspektivisch natürlich immer schon, wie soll ich sagen, Platz für Sebastian Jung eigentlich auf der rechten Seite sehe. Ich denke immer, Mensch, Yogi, ruf doch endlich an.
Ja, wobei der spielt ja jetzt mit der U21, ich glaube gegen Griechenland und das andere war irgendwas.
Zypern ist das andere.
Genau, irgendwas Kleines.
Genau, 6 Spieler aus dem Kader sind jetzt mit ihren Nationalmannschaften dann erstmal unterwegs. Der Herr Gekas darf ran gegen Russland und Rumänien. Der Herr Matmur darf ran gegen Tunesien und Kamerun. Alles so Spitzenspiele. Jimmy Hoffa gegen die Ukraine.
Und hier Schildenkröte gegen die Kollegen.
Türkei und.
Genau, Türkei.
Genau, nur Türkei,
Aber
sorry.
denen geht es ja sogar noch um was. Also der kann ja mit Kroatien zumindest noch die Qualifikation für Europameisterschaft schaffen.
Genau, das hier ist, glaube ich,
Freut
auch
mich aber
eben.
für den Hoffer, dass er wieder nominiert wurde, weil da war er jetzt bei Österreich auch lange Zeit außen vor. Freut mich. Hat er sich verdient.
Denke ich auch. Also ich denke auch, wenn der neue österreichische Trainer nicht ganz blind ist und ab und zu mal auch die Eintracht eingeschaltet hat, wird er ja sicherlich erkannt haben, dass Österreich nicht viel Besseres aufzubieten hat als den
Ja,
Genie.
das stimmt.
das heißt, wir dürfen erst in 14 Tagen die Eintracht wiedersehen. Glücklicherweise nicht an einem Montag,
Nein,
dafür
viel besser.
an einem Sonntag 13:30 Uhr. So Eintracht beim Frühstück gucken sonntags. Und zwar Heimspiel gegen die Alemannia aus Aachen.
Gegen den Bärtigen. Er kommt zurück. Ich freue mich.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt wirklich freuen soll.
Naja, Freude ist vielleicht das falsche Wort, sagen wir ist wie mit so einem schlimmen Ausschlag irgendwie. Man hat es schon mal gehabt, aber
Man wollte
es
es
kommt
nicht
auch
wieder, aber es kommt
mal
trotzdem. Ah, aua, aua, aua. Aua, aua, aua.
Ach Leute, erstklassiger Trainer gewesen.
Ja.
Ja.
Hätten wir den nur behalten, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Sagt es.
Ah, Dr. Arthur.
Ich verweigere an dieser Stelle jegliche Aussage.
Wo ist denn nur der Sebastian, der mir
Ich auch.
hier jetzt zur Seite steht?
Ich
Ja.
sag, wir hätten den Skipper halt bloß nicht holen dürfen. Ansonsten war alles gut.
Ja.
Ja, wobei, also ich sag, wir hätten den Daumen nicht holen dürfen.
Ja, das sagen sie alle. Das ist auch, glaube ich, so ein Thema, was man nach wie vor nicht verstehen kann. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht in diese Trainerdiskussion abschweifen. Dann sitzen wir am
Wir hatten
Sonntag
schon
noch
lange
da.
keine Trainerdiskussion mehr. Das ist
Ja,
mir viel zu viel Stabilität.
wir brauchen jetzt auch keine Trainerdiskussion. Wir können ja auch, wenn wir Kayo nicht loswerden, dann können wir Kayo ja auch beim DFB auf die Trainerschule schicken. Er soll 2, 3 Lehrgänge beim Daum machen und dann wird er
Nix da.
dann.
Ich will einen Funkel zurück.
Ah, du hältst jetzt mal die Klappe. Ja, also Sonntag 13:30 Uhr in 14 Tagen zu Hause gegen Aachen. Ich glaube nicht, dass wir an der Aufstellung großartig irgendwas drehen werden, es sei denn, die Knieverletzung bei Sebastian Rode setzt sich da jetzt fest. Aber ansonsten würde ich jetzt erstmal spontan davon ausgehen, dass wir so eine unveränderte Mannschaft sehen sollten.
Ja.
Natürlich vorbehaltlich, es sei denn, es haut sich irgendeiner in der Nationalmannschaft da was gegen das Bein, den Kopf oder sonstige Körperteile, die abstehen.
Wen lässt du im Sturm spielen? Das ist ja im Moment so die interessanteste Position, weil da am meisten rotiert wird.
Ja, also ich würde jetzt gedanklich erstmal bei der Geschichte Hoffa-Etrissou bleiben.
Ja, ich war bis zur 85. Minute gestern Abend eigentlich schon gedanklich fest fokussiert auf Idrissou, braucht eine Pause, Friend rein. Ja, mit dem Tor. Hat
Ja.
das am Ende nochmal schwer gemacht.
Er hat ja jetzt Pause. 14 Tage Pause kann er sich ja mal mit leichtem Lauftraining oder was auch immer da so ein bisschen den Kopf frei machen.
Die haben ja wieder nur frei, die Kerle, gell?
Die haben
Gestern
doch.
frei, heute frei.
Die haben doch trainiert.
Heute? Heute war doch frei.
Es war ja auch eine anstrengende Rückfahrt aus.
Also ich habe gerade eben noch mal in
Dem
den
Bus.
Terminkalender geguckt.
Ach, der Terminkalender, der
Dienstag,
lügt doch.
8.11. Profis öffentlich, 10 Uhr an der Commerzbank Arena.
Auslaufen vielleicht.
Vielleicht,
öffentliches Auslaufen.
Ist ja immerhin Training.
Nee, in der Commerzbank Arena bzw. auf unseren Trainingsplätzen hat heute die U21, glaube ich, trainiert.
Okay.
Von daher war der Trainingsplatz eh besetzt und ich meine, die hätten heute und sogar morgen frei.
Also morgen stehen sie auch drin für 15 Uhr öffentliches Training.
Alter, muss ich das nochmal nachlesen. Also heute hatten sie definitiv frei.
Ja, ich wäre auch davon ausgegangen, von daher hat es mich gewundert, dass es da drin stand. Wenn du sagst, es war jetzt anders, dann vertraue ich dir natürlich an dieser Stelle. Ich weiß, es ist ein Fehler, aber ich tue es trotzdem.
Ich wollte gerade sagen, es ist generell immer ein Fehler.
Ja.
Rein von der Trainingsidee her wäre es auch heute auch ein Training um 10 Uhr. Also wirkliches Training halte ich da auch eher für, wie soll ich sagen, kontraproduktiv. Also wenn, dann ist eher Auslaufen gewesen. Ja. Weil natürlich, wir haben gestern ja bis um 22 Uhr, weiß ich nicht, 22.15 Uhr gespielt oder irgendwas.
Ja.
Hause fahren, da war das wahrscheinlich nur Auslaufen.
Ja, die fahren ja nicht, die können ja, die werden ja gefahren, die können ja pennen im Bus.
Ja, trotzdem.
Ja, also, direkt aus dem Bus raus, die Laufschuhe an und erstmal 3 Stunden durch den Wald, so macht man das. Ja,
im Bus hat doch der Armin sein charmantes Lächeln aufgesetzt und hat dann gesagt, also Jungs,
genau.
Jetzt sieht es die Nuss und hat die dann alle ordentlich zusammengeschrien.
Eine Runde Maria Kron für alle, jetzt hört ihr mir mal zu.
Genau.
Ja, also ich glaube nicht, dass wir da an der Ausstellung irgendwas ändern. Ich finde nach wie vor diese Geschichte Hoffer Etressou recht interessant im Sturm. Wie du schon sagtest, Etressou hat sich durch sein spätes Tor da ja eigentlich dann wieder qualifiziert. Hoffer läuft ja momentan sowieso relativ weit vorne. Das wird Gekas wahrscheinlich ärgern. Der Kollege Friend wird sich wahrscheinlich mittlerweile damit abgefunden haben, dass er da keine, bei der jetzigen Situation keine große Chance hat. Ja, ich weiß nicht, würdet ihr irgendwas ändern wollen?
Also ich würde gerne mal mit dem Zavelas hinten starten.
Genau.
Das würde ich als Veränderung mit reinbringen. Dann muss man halt mal abwarten, wie es im Rode geht. Wenn der nicht fit sein sollte, ist Matmur natürlich die Alternative dafür. Im Sturm, ja, also Hoffer habe ich oder wäre bei mir gesetzt. Etressou würde ich jetzt tatsächlich mal die nächsten 2 Wochen noch abwarten, wie da auch das Training verläuft. Und ansonsten, ja, würde ich auch gerne mal Etressou gegen Friend in der Anfangsformation tauschen. Aber das würde ich jetzt echt mal von den nächsten 2 Wochen noch abhängig machen.
Ja, also ich bin da ganz bei der Alex. Also ich würde auch gerne mal Zavelas wieder hinten links sehen. Einfach um, wie soll ich sagen, meinen persönlichen Eindruck zu verfestigen oder zu revidieren. Um zu sagen, ach, der Jagba ist doch nicht gut. Oder eben, Gott sei Dank haben wir jetzt den Jagba. Also weil, muss man ja sagen, der Zavelas, also meine persönlichen Wahrnehmung ist jetzt schon lange nicht mehr irgendwie aufgetaucht. Und ich würde eben auch gern mal Friend für Etressou sehen.
Okay.
Einfach um auch mal Druck auf, also ja, Druck auf den aufzubauen. Weil irgendwie jetzt, okay, Gekas Hoffer, die wissen mittlerweile, okay, die beiden tauschen die eine Position. Ich glaube, da haben sie sich auch mental so drauf eingestellt, aber ich weiß nicht, Etressou würde so ein bisschen Druck auch mal, glaube ich, gut tun.
Ja, glaube ich auch. Also der hatte halt auch einen fulminanten Start hier. Habe ich gestern Abend so ein bisschen zurückgedacht, als der Sport1-Kommentator immer wieder die Statistiken rangezogen hat, habe ich zwangsläufig an Martin Fehnin denken müssen. Auch super Start, direkt in den ersten Spielen jede Menge Tore und dann direkt die Flaute hinterher. Und das darf einfach nicht nochmal passieren. Gut, der hat jetzt gestern Abend nachgelegt, aber nichtsdestotrotz, ja, der ist für mich nicht zu 100% gesetzt. Da habe ich ein kleines Fragezeichen dahinter. Und ich glaube, da wird es auch nicht schaden, wenn da ein bisschen mehr Konkurrenzkampf zwischen Etressou und Friend wäre.
Ja, und vor allem ist ja auch nicht gesagt, wenn Friend spielt, der nicht auch mal eine Serie hinlegen kann. Und ja. Letztlich ist mir persönlich jedenfalls auch völlig egal, wer da vorne die Tore macht und wenn es Oka Nikolov ist. Hauptsache, sie sind am Ende genug, um aufzusteigen. Und
hat er eigentlich jemals schon mal ein Tor gemacht?
Der Oka, nein.
Ja.
Aber es wäre ihm doch mal zu gönnen. Also so, ich würde den auch noch mal im letzten Heimspiel, wenn irgendwie der Aufstieg klar ist, den auch noch mal einwechseln vorne.
Einmal
ja, wobei, im letzten Interview wurde er ja direkt darauf angesprochen, weil die Fans ja beim letzten Heimspiel schon auch geschrien haben mit Oka in den Sturm und so. Und da hat er ja auch gesagt, ja, hätte er darüber gelächelt, aber wird er auf keinen Fall wollen. Er würde auch niemals einen Elfmeter schießen. Und ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Seine Leisten liegen hinten. Und also ich glaube, der ist für so Spielchen gar nicht so zu haben.
Wobei ich mich da auch durchaus daran erinnern kann, als Jörg Schmadtke seinerzeit kurz vor dem Ende seiner aktiven Karriere stand, hat der auch noch mal ein halbes Spiel als Feldspieler gemacht. Oder zumindest letzten 10 Minuten irgendwas. Also möglich ist ja alles.
Ich würde es begrüßen.
Also wenn man den Leistungsdaten vom Transfermarkt.de glauben darf, dann hat er noch kein normales Tor gemacht. Er hat irgendwann mal ein Eigentor gemacht und er hat 2 Vorlagen gegeben. Aber das war es dann auch schon. Also könnte er sich durchaus in seinem Abschiedsspiel dann nochmal als Torjäger dann zeigen.
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er jemals mit nach vorne gelaufen ist, wo es irgendwie knapp war. Also es gibt ja dann auch genug Tore, die mal nach dem irgendwie bei der vorne. Aber auch nie ist mir nie irgendwie bewusst in Erinnerung geblieben.
Ne, wüsste ich jetzt auch so spontan nicht.
Ist halt der Oka.
Genau. Der macht hinten seine Arbeit gut und von daher können wir ihn auch nochmal die nächsten paar Jahre behalten.
So richtig.
Auch da ist ja, wo wir auch bei den Transfers waren, seht ihr da einen neuen Torwart für die neue Saison oder behalten wir den Kessler?
Spannende Frage.
Ja, sehr spannend.
Also ist ein ganz schwieriges Thema, ne? Also unsere finanziellen Möglichkeiten lassen halt nicht viel mehr zu wie die Kesslers dieser Welt. Und von daher, also ich würde ihn eigentlich noch behalten, wenn er Ruhe gibt. Weil mir jetzt auch spontan niemand einfallen würde, der bezahlbar besser ist.
Ja, das ist richtig. Besser ist immer so eine Sache. Also wir haben ja auch diese Saison nicht viel von ihm gesehen. Irgendwie die beiden hitzigen Anfangsspiele irgendwie, wo er sich ja durchaus gegen Fürth einen Bock geleistet hat und auch dann im kommenden Spiel, im folgenden Spiel so, auf mich nicht den sichersten Eindruck machte und sind wir mal ehrlich, der Torwartmarkt ist dieser Tage durchaus mehr als überhitzt. Also so viele gute Torhüter, glaube ich, auf dem Markt wie momentan gab es seit Jahren nicht mehr. Also ich denke da schon, dass man da vielleicht noch auch einen jüngeren Spieler kriegen würde, der durchaus besser ist. Oder vielleicht, soll ich sagen, mehr Ruhe ausstrahlt.
Ja, ist schwierig, weil alles, was im Moment so an Talenten von unten nachkommt, hat ja jetzt auch mittlerweile schon, also den ihr Marktwert, der schießt ja im Moment auch in die Höhe bis zum geht nicht mehr.
Also rein vom Bauchgefühl her würde ich sagen, werden wir nicht mit Kessler in die nächste Saison starten.
Nö, klar. Wir haben ja jetzt auch erstmal um ein Jahr wieder mit Nikolov verlängert.
Ja, ich glaube aber auch nicht, dass wir ihn dann irgendwie bankmäßig da behalten werden, sondern da wird es irgendwie einen Wechsel geben. Allein schon, weil ich nicht glaube, dass Kessler sich da weiterhin auf die Bank vertrösten lässt.
Ohne ja, aber was will er machen? Also Torwartposten gibt es jetzt nicht wie Sand am Meer.
Natürlich.
In der ersten Liga, wo er hin will.
Natürlich nicht.
Und wenn du dir mal das ganze junge Gemüse anguckst, wo es von unten nachgekommen ist, da gibt es im Moment einfach einen Überschuss an Torhütern. Und wenn du dir dann mal so Leute anguckst, wie, keine Ahnung, hier U21-Spieler, der Bernd Leno, hat einen Marktwert sich innerhalb von einem halben Jahr erarbeitet, der fernab von dem ist, was wir uns leisten können. Und mit so Spielern konkurriert er nun mal.
Ja. Bloß deshalb sage ich ja, es wird sicherlich auch im Torwartmarkt, weil gesetzt im Fall, die Eintracht steigt eben auf, wird ja da sozusagen wieder ein neuer Torwartposten, egal ob es jetzt gleich direkt die Nummer 1 ist oder entsprechend der Konkurrenzkampf mit Nikolov, wird ja aber wieder ein neuer Torwartposten irgendwo frei. Auf eine Art. Also selbst wenn wir davon jetzt mal ausgehen, dass wir mit Kessler nicht verlängern und ihn lassen. Und insofern, wir haben ja sozusagen im Moment ja viel mehr Torhüter auf dem Markt, als eigentlich in der ersten Liga Platz für die Torhüter. Und insofern sehe ich persönlich zumindest die Chance, dass wir auch einen Torhüter für einen vielleicht etwas geringeren Preis bekommen, der aber qualitativ entsprechend besser ist. Und deshalb, ja, vielleicht gibt es da Bewegung.
Also ist auf jeden Fall eine Position, die nochmal zu überdenken ist. Und da muss man einfach gucken, was der Markt hergibt. Also, ja, vor allen Dingen, wie wechselwillig die Spieler sind und was nachher wirklich an Transfersummen gezahlt wird, mal abgesehen vom Marktwert, den vielleicht jetzt ein Transfermarkt.de ausspuckt.
Ja, wobei, und wen ich ja noch nicht auf dem Schirm habe, ist unser dritter Mann. Der ist ja zwar noch relativ jung, aber hat den von euch schon mal einer irgendwie gesehen? Also wie der so agiert im
Alkoholöser?
Spiel? Ja,
Oder?
Alkoholöser, oh, ja, Alkoholöser.
Training haben wir, glaube ich,
Ja,
mal.
schon ein paar Mal. Also ich habe ihn im Training schon gesehen, ich habe ihn auch schon spielen sehen.
Okay.
Ist ja schwierig zu beurteilen, ne? Also ich bin nicht sehr überzeugt von ihm. Ist meiner Meinung nach sehr unsicher, ist sehr klein. Wenn er zusammen mit einem Oka Nikolov trainiert, sind da himmelweite Unterschiede. Also ich weiß nicht, ob er's packt. Aber es ist halt auch noch ein ganz junger Spieler, der auch keine 100% Profi ist. Der geht nebenbei noch arbeiten. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so fair ist, das Urteil, was ich über ihn abgeben würde.
Okay. Weil ansonsten, wir hatten doch auch in der letzten Saison noch den, der kam von 1860 und ist dann auch wieder direkt verschwunden, irgendwie. Der hat dann U23 gespielt. Irgendwie, da komme ich jetzt gerade wieder nicht auf den Namen.
Da fehlt mir jetzt Marvin, der wüsste den Namen jetzt spontan.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Kann ich leider momentan nicht bedienen.
Ja.
Torhüter.
Ja, Torhüter, der hat eigentlich U23 gespielt, ist dann aber
Okay.
auch in diesem Zuge mit Ralf Wehrmann irgendwie war klar, der verlängert von sich aus nicht, was ich auch irgendwie ein bisschen eine ganz kuriose Aktion fand, weil irgendwie, wie soll ich sagen,
Letzte Saison, sagst du.
letzte Saison, der kam von 1860, meiner Meinung nach. Und,
Zimmermann?
nee, 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 nee. Also der ist ja schon
Ja.
ewig dabei gespielt gewesen, spielt jetzt in Darmstadt. Also
Genau.
das wäre auch der Einzige, an den ich dann nicht noch gedacht habe. Ansonsten habe ich auch keinen auf dem Schirm.
Und da gab es, komm ich drauf, da gab es auf jeden Fall mit dem Interview, der dann auch irgendwie zum letzten U23-Spiel nicht mehr angetreten ist, weil er gesagt hat, ja, bei der Eintracht macht er eh nicht weiter. Das war auch so eine ganz schlimme Einstellung, fand ich.
Okay.
Nee,
Also
wüsste ich jetzt.
habe ich ausgeblendet.
Ja, glaube ich
Gut.
auch.
Ja. Also Torhüter, wie gesagt, auch, glaube ich, für mich noch eine Position, wo noch mal Bewegung reinkommt. Vielleicht, also jetzt nicht direkt jetzt in der Transferperiode, aber auf jeden Fall zur nächsten Saison sehe ich da
Ja,
schon
zur
auch.
nächsten Saison wird es auf dieser Position sicherlich noch die eine oder andere Veränderung geben, aber da wird es ja oder so nochmal ein paar Veränderungen geben. Das ist ja auch immer so die Frage, gerade mit diesen Themen Kaufoptionen, welche Spieler man da jetzt wirklich aufgrund der finanziellen Situation sich leisten kann und welche Spieler man auch behalten will, die dann in das Spielsystem reingepasst haben. Ja. Also da wird es noch einiges an Themen geben.
Ja.
Wo waren wir eigentlich? Ach so, Aachen. Aufstellungen waren wir durch. Fehlen uns noch die allseits bekannten Tipps, weil. Nicht?
Ja, Aachen zu Hause, sonntags nachmittags, will ich eigentlich schon einen klaren Sieg sehen. Wir haben 2 Wochen Pause. Zeit genug zum Trainieren, da müsste was gehen. Ich tippe auf ein 3-1.
Okay, Christian?
Ah, da Aachen ist auch wieder so ein ganz aus meinem Bauchgefühl heraus ein unbequemer Gegner. Also entweder gibt eine richtige Klatsche für Aachen, also irgendwie so ein 4-0, 5-0, also dass man die direkt von Anfang an irgendwie überrollt, oder es halt wird so ein ganz zähes Ding, aber
Meinst du ein
die Hoffnung,
zweites Aue?
ja, so ein zweites Ingolstadt-Aue-Ding irgendwie. Also, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage 5-0. Also einfach, weil ich eher mit der Klatsche rechne. Also jetzt so wie gesagt, vom Gefühl.
Okay. Ja, also ich war jetzt erst gedanklich auch so bei diesem 3-1, würde jetzt aber so spontan dann auch auf ein 3-0 tippen. Also ich glaube, wir schaffen es mal ohne Gegentor. Das wird so ein bequemes Trainingsspiel, nichts, was besonders spannend ist, aber klar von uns dominiert und mit so einem schönen 3-0. Ja, haben wir noch Themen? Ich bin mit meiner Liste durch. Artikel habe ich keinen. Sonst noch? Hab, glaube ich, aber den Torwart gefunden, den du gemeint hast, Christian. War das vielleicht der Andreas Rösel oder
Genau,
Rösel?
der war's, der war's.
Genau.
Der Andreas Rösel,
Steht
genau.
jetzt hier laut Transfermarkt drin mit arbeitslos.
Ja,
Haha.
gut.
Genau. 23 Jahre arbeitslos, geht beim Arbeitsamt stempeln.
Zu hoch gepokert.
Genau. Ja, dann wären wir, glaube ich, soweit durch für die Woche. Länderspielpause, das heißt, nächste Woche müsst ihr ohne uns auskommen. Dafür dürft ihr euch ja, die Länderspiele U23 angucken. Termine stehen auf der Eintracht-Seite, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen für die Bundesliga-freie Zeit.
Es ist die U21.
U21, Entschuldigung. Ja, ansonsten dann in 14 Tagen sonntags gegen Aachen ein schönes Heimspiel. Wer im Stadion ist, da viel Spaß. Ansonsten allen, die vom Fernseher sich das angucken, halt da dann entsprechend ein schönes Fußballwochenende und wir melden uns dann an den Tagen danach in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.